Ich lese aus dem Psalm von unserem Monatsvers, Psalm 103, die ersten vier Vers. Von David: Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Ja, mit dem herrlichen Psalm möchte ich euch begrüßen zum heutigen Gottesdienst. Schön, dass wir zusammenkommen dürfen und uns darauf konzentrieren, wer unser Gott ist, dass wir seinen Namen dürfen loben, dass wir ihn dürfen erheben, dass wir wieder David dürfen auch zu unserer Seele reden, zu unserem Inneren reden und ihm befehlen: Lobe den Herrn, meine Seele. Ich möchte mit Gebet anfangen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist und dass wir dürfen mit dir zusammen jetzt Gemeinschaft haben, dass wir dürfen miteinander Gemeinschaft haben. Wir danken dir, Herr, dass wir das Wunder dürfen sehen, was du geschaffen hast, dass wir auch dürfen das Wunder von deinem Wort vor uns haben, dass wir dürfen sehen, wie stimmig, wie übereinstimmend das es ist in seinem Gesamtzusammenhang, in jeder Einzelheit. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass wir dich dürfen kennen, dass wir dürfen wissen, wir dürfen in dir ewiges Leben haben, wir dürfen Zukunft und Hoffnung haben und wissen, dass du das letzte Wort hast und dass du über allem stehst. Herr, ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen begegnest heute Morgen. Du weißt die persönlichen Umstände, die persönlichen Fragen, Nöte, das, was uns beschäftigt. Und wir danken dir, dass du in allem den Überblick hast und Sieger bist. Du bist die höchste Macht, die höchste Gewalt. Und alles wird sich einmal beugen vor dir. Herr, so wollen wir um dein Segen bitten. Wir wollen dich anbeten, wir wollen dich loben und preisen. Amen. Ja, wir wollen das tun. Wir wollen den Psalm auch gerade singen mit dem Lied 179. Lobe den Herrn, meine Seele. Ja, das soll das Lied in unserem Herz sein. Ich liebe Jesus, er ist mein Retter. Wenn wir das vor Augen haben, dann kann man jede Situation im Leben mit ihm zusammen meistern. Das ist das, was König David so eindrücklich erfahren und erlebt hat. Und darum hat er auch diesen Psalm geschrieben. Wir wollen ihn noch einmal aufschlagen. Psalm 103. Ich möchte es noch einmal lesen. Von David. Das ist eine wichtige Einleitung von David. Weil was er jetzt sagt, das ist ziemlich außergewöhnlich. Haben wir nicht viele solche Stellen in der Bibel, dass ein Mensch nicht in erster Linie zu Gott spricht, nicht in erster Linie zu anderen Menschen spricht, sondern zu sich selber, zu seinem eigenen Innern, zu seinem eigenen Herzen. Von David: Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. David spricht hier zu seinem Innern, er fordert sich selber auf. Warum ist das so außergewöhnlich? Weil das eigentlich die richtige Richtung ist, dass wir Gottes Wahrheit zu uns selber sprechen. Heute passiert oft das Gegenteil. Der moderne Mensch schaut immer in sich hinein und versucht, was kann ich Gutes aus mir herausbringen? Wo finde ich in mir das Gute, das Heil und so weiter? Das ist der Bibel völlig fremd. Wir sprechen die Wahrheit Gottes zu unserem Innern. Gott allein gibt alles Gute. Und das Heil, die Kraft, die Fähigkeiten kommen nicht aus uns selber, sondern aus Gott. Und das ist so eindrücklich hier von diesem König David, das zu lesen. Er schaut nicht auf sich selber, sondern auf Gott. Aber er spricht zu sich selber: Lobe den Herrn, meine Seele. Er schaut weg von sich selber auf Gott und instruiert seine Seele über das Wesen Gottes. Er zählt ja eigentlich das Wesen Gottes auf hier. Und David wusste, dass er in seiner Schuld und Sünde Gott nichts bringen konnte. Und er beschreibt das Wesen Gottes, das ihm das Heil gebracht hat. Ganz anders als und ganz im Gegensatz dazu zum Beispiel lesen wir in Römer 2, lesen wir über das, eben das Problem des Menschen. Wir haben die Zeit nicht da, das Kapitel 1 zu lesen, aber ich empfehle euch, lest das wieder einmal, Römer Kapitel 1 und 2. Dort wird das Problem des Menschen beschrieben, dass er nämlich die Ehre in sich selber sucht, die Hilfe in sich selber sucht oder in irgendetwas, aber sicher nicht bei Gott. Das ist das Problem des Menschen. Er verachtet damit Gott, seinen Schöpfer. Er verehrt lieber die Natur. Er verehrt lieber irgendeine Idee. Irgendetwas. Nur nicht Gott, der über allem steht, der alles gemacht hat. Und darum, sagt der Römerbrief, wird der Zorn Gottes sich offenbaren über die Menschen, welche zwar die Natur beobachteten und Gottes Wesen in der Natur hätten wahrnehmen können, aber sie verachteten Gott und verehrten lieber Götzen, Götzenbilder. Oder eben, heute macht man nicht mehr unbedingt, man macht es immer noch, aber man verehrt eine Idee oder die Natur oder die Mutter Erde oder meine eigene Kraft oder was auch immer. Das ist das Problem des Menschen. Dabei ist sein Schöpfer seine Hilfe. Von Gott kommt alles Gute. Alles Gute in deinem Leben und in meinem Leben kommt, ist ein Geschenk Gottes und ist nicht unser eigener Verdienst. Auch das Heil, die Heilung, alles kommt von Gott und nicht, es liegt nicht in uns selber, es liegt bei ihm. Und das will David hier ausdrücken, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir wollen noch einmal vor der Predigt zwei Lieder singen.
Ja, der Psalm, den wir gelesen haben, passt so gut auch zu der heutigen Predigt. Ich habe sogar den Titel aus dem Psalmwort rausgenommen: Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir werden sehen, dass es in sehr vielem auch um das geht, wenn wir ja, das Bild von diesen aussätzigen Männern anschauen werden. Ich möchte noch beten zum Anfang. Ja, Herr Jesus, danke vielmals gerade für das Psalmwort aus dem Psalm 103, das du uns gegeben hast, wo wir immer wieder auch daran denken dürfen, für die Erinnerung an unser Inneres, dich zu loben und zu preisen. Und danke, dass auch die Predigt heute einfach eine Erinnerung darf sein, um dir alles Lob, um dir alle Ehre und allen Dank zu geben. Ja, schenke, dass wir neu ergriffen werden von dem, was du auch für uns da hast und dass es uns freuen darf, dass es unsere Herzen auch stärken darf. Ja, segne du jedes, was da ist. Schenk, dass wir dein Wort auch umsetzen können in unserem Alltag. Amen. Es fängt an mit so kleinen, weissen Flecken an der Haut. Aus dem heraus werden immer schlimmere Wunden und Geschwür. Es verursacht Schmerzen. Mit der Zeit zerfällt der menschliche Körper immer mehr. Es kann sein, dass das ganze Körperteil verfaulet und abgehängt. und irgendwann stirbt man daran. Die Krankheit hat man Aussatz genannt. Das griechische Wort ist Lepra. Aussatz war die schlimmste Krankheit, die man sich vorstellen konnte. Und sie war damals unheilbar. Kein Arzt, kein Spital, niemand konnte helfen, wenn jemand Aussatz hatte. Und das Gemeine war noch, man hat Aussätzige als von Gott Bestrafte gehalten. Wenn wir denken an die Miriam, Aussätzig. Wenn wir denken an Gehasi, der geldgierig war, Aussätzig. Wenn wir denken an König Ussia, der sich am Heiligtum versündigt hat, Aussätzig. Sie sind als direktes Gericht von Gott aussätzig geworden. Und auch wenn man so gedacht hat, ist es natürlich nicht so, dass Aussatz immer eine Strafe von Gott war. Aber in der öffentlichen Meinung war es doch sehr weit verbreitet. Aussätzige mussten ihre Familie verlassen und mussten außerhalb der Stadt leben. Sie sind ausgeschlossen worden aus dem Volk Gottes und auch von allem Gottesdienst. Ich lese uns vor, wie sie sich gemäss dem Gesetz haben verhalten mussten. Das war ganz klar geregelt. Das steht im 3. Mose, Kapitel 13, Vers 45 und 46. Das ist dann auch die Antwort auf die erste Frage, wie sie sich haben müssen, eben verhalten. Der Aussätzige, an dem die Plage ist, soll aber in zerrissenen Kleidern einhergehen, mit entblößtem Haupt, und seine Lippen soll er verhüllen, und er soll ausrufen, unrein, unrein. Solange die Plage an ihm ist, soll er völlig unrein bleiben, denn er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen und außerhalb des Lagers seine Wohnung haben. Also sie mussten rufen, ich bin unrein, das alle gehört haben. Sie mussten außerhalb vom Dorf wohnen, nicht in ihrem Zuhause. Und sie mussten alles tun, um ihre Mitmenschen zu warnen. Niemand wollte in die Nähe von einem Aussätzigen kommen, weil man hat Angst gehabt, vielleicht stecke ich mich ja an, wenn ich dem zu nahe komme. Ja, ich glaube, es hat nicht viel gegeben damals, wo den Menschen mehr Angst gemacht hat als die Krankheit. Sie hat Schmerzen verursacht, Einsamkeit und den sicheren Tod. Und jetzt ist es interessant, dass sich im Gesetz Mose zwei lange Kapitel, 116 Vers, damit auseinandersetzen, wie man Aussatz erkennen kann und wie man vorgehen soll, wenn jemand vom Aussatz geheilt würde. Wie hat man eine Heilung erkennen? Was für ein Reinigungsritual war nötig, um einen Menschen wieder in die Gemeinschaft aufzunehmen? Was für Opfer hat man bringen und so weiter? Und für die Überprüfung sind immer Priester verantwortlich gewesen, die führenden Priester. Nur sie dürfen entscheiden, wer Aussatz hat und vor allem wer davon geheilt worden ist. Nur, wenn wir die Bibel durchschauen, in der ganzen Geschichte von Israel nach der Gesetzgebung finden wir kein einziges Beispiel, wo ein Jude vom Aussatz geheilt worden ist. Also, wo 3. Mose 14 hätte können angewendet werden. Es gibt zwar Miriam, sie ist geheilt worden durch das Gebet von Mose. Aber das war, bevor das Gesetz fertig war. Und es gibt den Naaman, könnte man auch noch einwenden. Der Naaman ist geheilt worden vom Aussatz, aber er war kein Jude. Und der Herr Jesus hat gesagt, obwohl es zu seiner Zeit ganz viele Aussätzige in Israel gegeben hat, ist nur der Naaman geheilt worden. Der Bibellehrer Arnold Fruchtenbaumer erklärt, dass darum für die Juden die Heilung von Aussatz als ein Zeichen gegolten hat, dass der versprochene Messias, der König und Retter, gekommen ist. Das heisst, die jüdischen Rabbiner haben die These aufgestellt, dass die Heilung von einem jüdischen Aussätzigen nur durch den Messias, den Sohn Gottes, geschehen kann. Und in der Bibel finden wir zwei Begebenheiten, wo der Herr Jesus Aussätzige geheilt hat. Die erste beschreibt sowohl Matthäus, Markus und Lukas und die zweite beschreibt nur den Lukas. Und dann wird noch angedeutet in den Evangelien, dass der Herr Jesus und auch die Jünger noch mehr Aussätzige geheilt haben. Und die Heiligen sind immer Zeichen gewesen, auch für das Volk Israel. Und wir werden uns heute auf eine von diesen Begebenheiten konzentrieren, auf die im Lukas 17. Ich möchte aber trotzdem auch die erste Heilungsgeschichte vorlesen. Die finden wir ja dreimal. Ich lese sie uns vor, wie sie den Matthäus, geschildert hat, Matthäus 8, Vers 2 bis 4. Matthäus 8, Vers 2 bis 4. Das ist das passende Bild dazu. Und siehe, ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und Jesus spricht zu ihm: Sieh zu, dass du es niemand sagst, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bringe das Opfer dar, das Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Im Lukas-Evangelium erfahren wir, dass der Mann voller Aussatz war, also Aussatz im Endstadium, der schon bald zum Tod von dem Mann geführt hätte. Und was wir von dem aussätzigen Mann lernen können, das möchte ich nur ganz kurz sagen, ist, dass er seine Bitte unter den Willen von Gott gestellt hat. Er hat das auch mit seiner Haltung gezeigt. Er ist runtergefallen vor dem Herr Jesus. Und wir können sicher sein, er hat sich nichts mehr gewünscht, als gesund zu werden, endlich wieder rein zu sein, endlich wieder bei seiner Familie zu sein. Und trotzdem hat er gesagt: Wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Und gleichzeitig hat er Glauben bewiesen. Er hat gewusst, wenn der Herr Jesus will, dann kann er das. Er kann mich reinigen. Niemand kann das, aber der Herr Jesus, er kann das, wenn es seinem Willen entspricht. Und es steht da: reinigen, nicht heilen. Der Aussatz hat ja die Folge gehabt, dass der, wo erkrankt ist, unrein worden ist. Und darum aus der Gemeinschaft und vom Gottesdienst ausgeschlossen worden ist. Darum ist das Reinwerden eben auch so wichtig gewesen. Und der Mann wollte rein werden, zurückkehren in Gemeinschaft mit Gott und mit den Menschen. Und der Herr Jesus hat das gemacht, was absolut unerhört war, was kein Mensch gemacht hätte. Er hat den Mann berührt. Der ist mit Sicherheit seit sehr langer Zeit nie mehr berührt worden. Niemand hat es gewagt, das zu tun. Aber der Herr Jesus ist voll Mitleid mit dem plagten, kranken Mann gewesen. Und diese Berührung hat ihn auf der Stelle geheilt. Dann steht im Vers 4, dass sich der Aussätzige eben dem Priester zeigen soll und die Opfer gemäss dem Gesetz bringen soll. Und damit ist das erste Mal das Gesetz aus 3. Mose 14 erfolgreich angewendet worden, bis zum Schluss. Der Herr Jesus hat einerseits das Gesetz ganz genau einhalten wollen, aber er hat noch mehr wollen. Wir haben gehört, das war ein sichtbares Zeichen gewesen, dass eben der erwartete Retter, der Messias, gekommen ist. Ein aussätziger Jude ist geheilt worden. Das hat es noch nie gegeben. Es war ein Zeugnis, das die jüdischen Führer nicht widersprechen konnten. Und wir wissen, dass von dem Zeitpunkt an, also ab dieser Heilung, sind die jüdischen geistlichen Leiter, die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie sind dem Herr Jesus auf Schritt und Tritt gefolgt. Sie haben alles beobachtet, was er gemacht hat. Es war auch ihre Pflicht gewesen. Sie haben ein klares messianisches Zeichen bekommen. Und jetzt mussten sie überprüfen, ist das wirklich der, wo man darauf wartet? Und von da sind sie praktisch immer gegenwärtig gewesen und haben alles beurteilt, was der Herr Jesus da hat. Nur leider haben sie ihn nicht annehmen, wie wir wissen. Hätten sie das Zeichen angenommen und andere Zeichen, die er da hat, dann hätte das bedeutet, dass der erwartete Retter, der Messias, der König von Israel gekommen wäre. Und hätten sie das geglaubt, dann wäre sie ins Reich gekommen. Aber sie haben es nicht gemacht. Das nur kurz zu dieser anderen Geschichte über die Aussetzungen aus Matthäus 8. Lukas 5 ist Parallelstelle dazu. Wir wollen uns jetzt die zweite Geschichte über die Heilung von Aussätzigen zuwenden. Sie steht im Lukas Kapitel 17. Es ist sicher gut, wenn wir das Kapitel aufschlagen. Die einen Vers lese ich, die anderen erzähle ich einfach. Aber wenn wir den Text auch vor uns haben, dann könnt ihr schauen, ob ich es auch richtig sage. Das ist immer wichtig. Der Herr Jesus war zu dieser Zeit unterwegs vom Norden vom Land nach Jerusalem. Bereits im Kapitel 9, also viel früher, steht, dass er sich auf den Weg auf Jerusalem gemacht hat, entschlossen sich Jerusalem zugewendet hat, den Ort, wo er hätte gekreuzigt werden sollen. Das war das Ziel von seiner Reise, von seinem ganzen Leben gewesen. Für das ist er gekommen, um in Jerusalem eben für die Sünden der Menschen zu sterben. Und zwischen Galiläa, wo seine Reise angefangen hat, und Jerusalem, da ist Samaria gelegen. Der Herr Jesus ist rund um Samaria rumgelaufen auf seiner Reise nach Jerusalem, schön der Grenze entlang. In Samaria haben die Samariter gewohnt. Die Samariter sind entstanden, nachdem das Nordreich Israel von Assyrien weggeführt worden ist. Und der assyrische König hat gefunden, ja, man könnte doch das Land nicht einfach so leer stehen lassen. Und dann hat, was hat er gemacht? Er hat ganz viele Leute aus ganz vielen Völkern hat er dort angesiedelt. In der Hauptstadt vom Nordreich Israel in Samaria. Und das neue Volk, das hat man Samariter genannt. Und die haben ein bisschen Gott dient, weil das ja auch Gewohnheit war in dieser Region und natürlich auch ihren Götzen. Also sie haben Gott auf ihre eigene Art erfunden, haben ihn auf ihre eigene Art dient, in einem eigenen Tempel. Also äußerlich religiös, aber alles ein bisschen anders, als es im Gesetz geboten war. Und die Juden, die haben die Samariter nicht ausstehen können. Sie haben sie gehasst. Und eben, an der Grenze von diesem Land, Samaria, ist der Herr Jesus durchgelaufen und auf dieser Reise ist er in ein Dorf gekommen. Wir wissen nicht, wie das Dorf geheissen hat, aber am Eingang von diesem Dorf sind ihm 10 aussätzige Männer entgegengekommen. Sie haben die unheilbare Krankheit gehabt. Man hat sie ihnen von Weitem angesehen. Vielleicht haben ihnen schon Körperteile gefehlt, das wissen wir nicht. Aber wenn sie das Gesetz eingehalten haben, sind ihre Kleider zerrissen gewesen. So war es geboten gewesen. Und jetzt versetzen wir uns mal in ihre Lage. Sie haben alles verloren. Sie haben ihre Familie verlassen müssen. Sie sind ausgeschlossen gewesen vom öffentlichen Leben. Sie haben nicht einmal posten können. Sie sind ausgeschlossen gewesen vom Gottesdienst. Sie haben außerhalb vom Dorf müssen leben. Und niemand hat in ihre Nähe dürfen kommen. Sie sind quasi lebenslang in Quarantäne gewesen. Corona hat man manchmal 5 Tage müssen in Quarantäne. Die sind das Leben lang so eingesperrt gewesen. Abgeschnitten vom Leben. Und das Schlimmste, sie haben keine Hoffnung auf Gesundheit. Keine Hoffnung, wieder rein zu werden. Keine Hoffnung, je wieder am gesellschaftlichen oder religiösen Leben teilzunehmen. Das muss sicher sehr eine traurige Sache gewesen sein. Viel Tränen, viel Verzweiflung. Denken wir auch, wie es der Familie gegangen ist von diesen Monaten. Der Vater plötzlich weg, kommt nie mehr zurück. Und in dieser Krankheit hat es auch nicht mehr Juden oder Samariter gegeben. Sie sind einfach alles unreine gewesen. Sie haben sich zusammengeschlossen als Leidensgemeinschaft. Die 10 Monate, es hat Samariter gehabt, es hat Juden gehabt, die sind zusammen gewesen. Und wie es im Gesetz geboten war, sind sie von fern stehen geblieben und haben Distanz gehalten. Und dann hat man erwartet, dass die Worte rufen, unrein, unrein. Das haben sie vermutlich auch gemacht, aber sie haben noch etwas anderes gerufen. Sie haben gerufen, Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns. Irgendwo müssen sie erfahren haben, dass der Herr Jesus einer von diesen reisenden Männern war. Sie haben vermutlich auch gehört, dass er gemacht hat, Kranke gesund zu machen. Und die Männer, sie haben keine Hoffnung mehr gehabt. Ihre einzige Hoffnung war das Erbarmen vom Herrn Jesus. Und darum der Ruf, Jesus, Meister, erbarm dich über uns. Und der Ruf, erbarm dich über uns, den finden wir immer wieder in der Evangelie, wird immer wieder eingestreut. Es war ein Bitte von Menschen, die in schwerer Not waren. Von Blinden, von besorgten Eltern, wegen ihren Kindern und so weiter. Im Jakobusbrief steht, dass der Herr voll Mitleid und Erbarmen ist. Und im Epheserbrief, dass Gott reich an Erbarmen ist. Und sein Erbarmen geht seinem Handeln voraus. Und darum war es auch eine gute Bitte gewesen, den Herr Jesus um Erbarmen, um Mitleid zu bitten. Wenn er Erbarmen hat, dann wird er auch helfen. Und das ist das Erste, was wir von diesem aussätzigen Mann lernen können. Das ist der erste Punkt. Lernen, alle unsere Sorgen, alles Leiden, alles Schwere im Leben am Herr Jesus zu bringen. Wenn sich alle Hoffnung zerschlagen hat, leider braucht es oft das, dass wir den Weg gehen zum Herr Jesus, nur noch auf ihn zu vertrauen. Im Psalm 50, Vers 15 steht das herrliche Wort, rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Ich habe als Kind gelernt, dass die Telefonnummer von Gott 5015. Rufe mich an am Tag der Not, so so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Psalm 50, Vers 15. Jetzt sind wir im Lukas-Evangelium. Ich lese uns den Vers 14 vor. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Das war die Antwort vom Herr Jesus. Zuerst haben wir aber gelesen, dass der Herr Jesus sie gesehen hat. Das Wort, das da gebraucht wird, kann auch mit Kennen oder mit Wissen übersetzt werden. Die Menschen damals haben sich abgewendet, wenn eine Aussetzung gekommen ist. Schnell weg! Aber der Herr Jesus sieht und kennt nicht von den Menschen. Und er schickt sie nicht fort. Er hat ein besonderes Auge für Menschen, die in hoffnungslosen Situationen sind. Er ist ein Gott, der auch uns sieht. Und er ist auch ein Gott, der hört. Er schenkt seine Aufmerksamkeit, wenn seine Kinder rufen. Und er hat die passende Antwort parat. Und er hat auch die kranken Männer gehört, die sie gerufen haben. Und zu hören hat sein Erbarmen geweckt. Und das Erbarmen hat zu dieser Antwort geführt. Das war nur ein kurzer Befehl, die Antwort. Geht und zeigt euch den Priester, hat er gesagt. Und auch das war aus dem Gesetz über den Aussatz. Im 3. Mose 14, Vers 2 steht: Dieses Gesetz gilt für den Aussätzigen am Tag seiner Reinigung. Er soll zu dem Priester gebracht werden. Und dann kommt ganz ein langer Katalog, was der Priester dann gemacht hat. Er hat nach klaren Kriterien geurteilt über Aussatz. Er hat beurteilt, ob die Männer wirklich vom Aussatz geheilt worden sind. Und sie sind auch die gewesen, Priester, die Männer wieder als rein haben können erklären und sie somit wieder aufnehmen haben können in die Gemeinschaft. Und als Folge davon haben sie dann eben Opfer gebracht. Das war das Gesetz über den Aussatz. Und gleichzeitig war es eine Prüfung. Die Männer haben vielleicht gehofft, dass der Herr Jesus sie anrührt und auf der Stelle gesund macht, so wie wir es in Matthäus 8 gelesen haben. Aber in dem Fall hat er verlangt, dass sie seinem Wort geglaubt haben und gefolgt haben. Die 10 Männer mussten im Glauben gehen, ziemlich sicher nach Jerusalem. Und Jerusalem war nicht gerade das Nachbarsdorf, wo man zu Fuß gegangen ist. Es war eine weite Reise, sie waren krank, sie waren geschwächt und sie mussten losziehen. Sie haben auch nicht gewusst, ob sie gesund werden. Im dümmsten Fall hätten sie eine weite Reise gemacht, ohne dass etwas passiert wäre. Und noch wenn man jetzt menschlich überlegt, dann würde man eigentlich erst zum Priester gehen, wenn man ganz sicher war, ich bin gesund geworden und ich bin nicht mehr ansteckend. Der Text sagt uns nicht, was die Männer gedacht haben. Man könnte es uns vielleicht ein bisschen vorstellen, den inneren Konflikt, den sie hatten. Aber letztendlich haben sie dem Wort vom Herrn Jesus vertraut. Sie haben geglaubt, dass er sie allein durch sein Wort heilen kann. Und darum haben sie seinem Wort gefolgt. Und das ist das, was wir auch lernen von ihnen. Das ist das Zweite, was alle gemacht haben. Sie haben geglaubt und sie sind im Gehorsam gegangen. Und weil sie im Gehorsam gegangen sind, haben die 10 Männer plötzlich gemerkt, wo sie noch unterwegs waren. Hey, da hat sich etwas verändert an meinem Körper. Die Flecken sind weg. Vielleicht Körperteile sind wieder da. Ich weiss nicht, wie es passiert ist. Aber sie sind, haben gemerkt, der Aussatz ist verschwunden. Ihre Hände, ihre Füße, der ganze Körper sind wieder gesund gewesen. Alle Geschwür weg. Nichts war mehr zu sehen von dieser schrecklichen Krankheit. Es war ein Wunder. Und im Zusammenhang eben mit Aussatz ist oft die Rede vom Reinwerden, weil sie eben als Unreine vom Gottesdienst und vom Volk Gottes ausgeschlossen worden sind. Und sie sind wieder rein geworden. Und die Priester haben wieder einen Beweis bekommen, wie bereits in Matthäus 8, dass da jemand mit göttlicher Autorität am Werk war. Eigentlich hätte es sogar noch mehr merken können. Ein Beweis, dass der versprochene Retter gekommen ist. Ja, wir sehen in diesen Versen vor allem den Zusammenhang von Gehorsam gegenüber Gottes Führung und Gottes Wirken. Männer sind geheilt worden, wo sie gehorsam gegangen sind. Der Gehorsam ist ein Beweis vom Glauben. Der Petrus hat es mal so schön gesagt, er hat gefischt, die ganze Nacht nichts gefangen und der Herr Jesus hat gesagt, jetzt geh nochmal und fisch nochmal. Und der Herr Petrus hat gesagt, es ist eigentlich unmöglich, dass das kann dass wir da etwas fangen können. Aber dann hat er gesagt, auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Es hat keinen Sinn gemacht nach menschlichen Überlegungen, aber der Petrus hat es gemacht, weil er am Wort vom Herrn Jesus Glauben geschenkt hat. Und wo so ein Glaube vorhanden ist, da hat der Herr Jesus gehandelt. In der Vergangenheit, während seinem Erdenleben und bis heute. So ein Glaube ist nicht einfach Theorie, der zeigt sich in der Praxis, im Wandel, im Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Ja, und jetzt können wir uns vorstellen, die Männer, die sie festgestellt haben, hey, der Aussatz ist weg. Von einem Moment auf den anderen. Was muss das für eine Freude gewesen sein bei allen diesen 10 Männern, die sie plötzlich festgestellt haben, der Aussatz ist weg. Und erst recht bei ihren Familien, wenn die Männer zurückgekommen sind. Was für eine Freude muss das gewesen sein? Vor kurzem ausgeschlossen von allem Leben, ohne Hoffnung. Und jetzt sind alle 10 Männer sind rein, geheilt, gesund worden. Sie haben wieder dürfen ihre Lieben treffen, sich mit ihnen freuen. Fast zu schön, um wahr zu sein. Und was haben sie gemacht? 9 von ihnen sind offenbar zum Priester gegangen und dann voller Freude zurück heim. Und schon bald haben sie den vergessen, der sie gesund gemacht hat. Aber einer von diesen Männern hat etwas anderes gemacht. Das tun wir auch wieder direkt aus der Bibel lesen. Lukas 17, Vers 15 und 16. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war. Und er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Also einer von 10 ist umgekehrt zum Herr Jesus und hat Gott verherrlicht mit lauter Stimme. Gott sei gelobt, weil er mich rein gemacht hat. Man hat seine Freude, sein Lob Gottes von weitem hören können. Und als er beim Herr Jesus angekommen ist, hat er sich vor ihm niedergeworfen, hat ihn direkt angesprochen. Danke, dass du mich gesund gemacht hast. Das Bild habe ich noch vergessen, da sehen wir es, wenn er zum Herr Jesus kommt, während alle anderen da weggelaufen sind. Danke, dass du mich gesund gemacht hast, hat er gesagt. Er hat Gottes Hilfe erfahren und jetzt ist er so mit Dankbarkeit erfüllt gewesen, dass er nichts anderes hätte können, als seinen Dank auszudrücken. Das Wort Danke ist zusammengesetzt aus 2 Wörtern, Gut und Gnade. Und man könnte sagen, es ist die gute Antwort von einem Menschen, der eine absolut unverdiente Gnade von Gott geschenkt bekommen hat und das erkannt hat. Dann dankt er. Er muss verstanden haben, wer ihn da gesund gemacht hat. Das muss der von Gott kommende Retter sein, der das Wunder gewirkt hat an ihm. Und er ist vor dem Herr Jesus abgeknündelt. Er hat sich selber am Herr Jesus hingegeben. Er hat gesagt, er soll über sein Leben verfügen. Und das ist die Position vom Glauben. Er ist über mir, ich bin unter ihm. Alles, was ich kann, alles, was ich bin, das verdanke ich ihm. Ja, und was ist das für ein Mann gewesen? Ein Samariter. Die Juden haben wahrscheinlich ein bisschen das Gesicht verzogen. Sie waren verachtet gewesen, gehasst gewesen. Sie haben als unrein und minderwertig gegolten. Ein aussätziger Samariter war also im doppelten Sinn unrein gewesen, könnte man sagen. Ein unreiner Unreiner. Niemand hat freiwillig Gemeinschaft gehabt mit einem Samariter. Und solange er aussätzig war, war er gleich gewesen wie die jüdischen Aussätzigen. Und jetzt war er wieder ein verachteter Samariter gewesen, ein unreiner wegen seiner Herkunft. Aber der Fremdling, der Ausländer, hat alle Juden in seiner Dankbarkeit und in seinem Glauben übertroffen. Offenbar haben die anderen 9 Männer ihre Heilung als etwas, ist halt passiert, selbstverständlich erachtet, aber der Samariter, er hat erkannt seine Unreinheit und er hat seine Heilung als ein Geschenk angeschaut, das ihn zutiefst dankbar gemacht hat. Ja, und ist die Dankbarkeit von dem verachteten Samariter nicht eine wichtige Lehre für uns? Das ist der 3. Punkt. Sind wir nicht oft wie die 9? Wir kennen die Verheißungen Gottes, wir rufen ihn um Hilfe an, wir erleben seine Hilfe, sein Eingreifen und schon bald vergessen wir es wieder. Gehen wieder unseren Geschäften an, unserem Familienleben, unseren Hobbys, unseren Plänen und so weiter. Und Undankbarkeit bedeutet, dass man Gott die Ehre verweigert, die ihm gehört. Undankbarkeit ist ein Zeichen vom Römer 1, hat der Lukas zitiert. Dort steht es auch in dieser Auflistung über den gottlosen Mensch. Undankbarkeit ist eines von seinen Merkmalen. Und es ist auch ein Zeichen vom endzeitlichen Mensch. 2. Timotheus 3, Vers 2. Dort stehen so Sachen wie Selbstliebe, Geldgier, Prahlerei, Unheiligkeit, Lieblosigkeit und so weiter. Und dann steht undankbar. Also undankbar, Gott dir verweigern. Und Dankbarkeit ist das Gegenteil. Es bedeutet Gottes Ehre für das Gute, das er da hat. Ich möchte dann einen Vers dazu lesen aus dem Psalm 50. Psalm 50, Vers 23. Das ist auch aus dem Psalm, wo die Telefonnummer von Gott drin vorkommt. Am Schluss von dem Psalm steht: Wer Dank opfert, der ehrt mich. Und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Wer Dank opfert, der ehrt Gott. Dankbarkeit ist Gottes Wille für unser Leben. Und da wollen wir uns erinnern an das, was Lukas uns vorgelesen hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Hat gedacht beim Vorbereiten, ganz ehrlich, wie vergesslich bin ich doch oft. Dankbarkeit ist selten. 9 von 10 sind undankbar gewesen. Vielleicht lohnt es sich, da mal drüber nachzudenken. Gehören wir zu dem einen oder gehören wir zu diesen 9? Ich möchte nochmal erinnern, eben an die Telefonnummer Gottes aus Psalm 50. Rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Die Männer haben den Teil 1 vom Werk befolgt, sie haben ihn angerufen. Sie haben den Teil 2 erlebt, er hat sie gerettet. Aber sie haben den Teil 3 vergessen und du sollst mich ehren. Ja, ich habe mich gefragt, warum dauert es oft so lang, bis uns etwas zum Danken im Sinn kommt, während wir sehr schnell sind mit unserem Bitten. Aber Dankbarkeit, das gehört zum Leben, zu einer Haltung von allen Männern Gottes. Mir ist aufgefallen, dass der Paulus fast alle seine Briefe mit Gotteslob oder mit Dank angefangen hat. Und die Haltung hat sich in seinem ganzen Leben gezeigt. Seine dankbarsten, fröhlichsten Briefe sind aus dem Gefängnis rausgekommen. Er hat sich erinnert, was Gott ihm geschenkt hat, was er gemacht hat für ihn. Ja, denken wir doch darüber nach, was unser Herr uns Gutes da hat, für was wir ihm danken können. Für alle geistlichen Segnungen, für die Erlösung am Kreuz, fürs ewige Leben, fürs Wort Gottes und so weiter. Aber auch für das, was wir materiell und gesundheitlich haben dürfen. Wir haben mehr als genug, wir haben Versorgung, wir haben alles. Aber auch für unsere Beziehungen, in der Familie, in der Gemeinde, für konkrete Gebetserhörungen, für Führungen, die wir von Gott erlebt haben, für Antworten auf Fragen und so weiter. Manchmal hilft es, die erlebte Hilfe auch aufzuschreiben, Tagebuch zu führen oder sichtbar zu machen für sich persönlich, damit wir immer wieder daran erinnert werden, ihm zu danken. Und noch etwas ist mir aufgefallen. Der Mann ist aus Dankbarkeit vor dem Herr Jesus auf sein Angesicht gefallen. Er hat sich damit dem Herr Jesus untergeordnet. Und ich finde das immer interessant. Dann sehe ich so ein Wort, eben er ist niedergefallen. Und dann schaue ich, wo kommt das sonst noch vor im Neuen Testament. Und in den Evangelien habe ich eigentlich ganz viele Stellen gefunden, wo Menschen vor ihm niedergefallen sind, wenn sie um etwas gebeten haben. Bitte, gib mir doch. Dann sind sie auf ihr Angesicht gefallen. Aber mir sind nur 2 Stellen bekannt, wo jemand aus Dankbarkeit vor dem Herr Jesus auf sein Angesicht gefallen ist. Die 2. Stelle ist Johannes 9, Vers 38. Dort geht es darum, dass ein Blindgeborener vom Herr Jesus geheilt worden ist. Und der Herr Jesus hat sich immer zu erkennen gegeben, als der Messias, als der Retter. Und dann hat er gesagt, ich glaube, Herr, und ist anbetend vor ihm auf sein Angesicht gefallen. Und sonst immer beim Bitten. Beim Bitten da zeigt mir die Haltung. Ja, und der Herr Jesus, gehen wir zurück zu ihm. Wie hat er reagiert? Er hat sich einerseits, da können wir sicher sein, er hat sich gefreut über die Reaktion von dem Mann. Und gleichzeitig hat er sich auch verwundert. Und ist vermutlich, man könnte es sich vorstellen, auch ein bisschen traurig geworden. Er hat gefragt, hey, sind nicht 10 rein geworden? Wo sind dann die übrigen 9? Ist keiner unter ihnen parat gewesen, zurückzukommen, um Gott dir zu geben, als nur der Ausländer, der Verachtete? Wer dann opfert, der ehrt Gott, haben wir vorher gelesen. Der Einzige, der Gott geehrt hat und verherrlicht hat, ist der verachtete Mann, der Samariter. Jetzt hat der Herr Jesus traurig machen, dass keiner von seinen Landsleuten, für sie ist er ja eigentlich gekommen, aber keiner von ihnen hat Gott willen dir geben für die Heilung. Die Undankbarkeit der Juden hat der Herr Jesus begleitet bis an sein Lebensende. Bis ans Kreuz. Sie haben zwar oft seine Wunder angenommen, haben sich darüber gefreut, aber sie haben ihn abgelehnt als Retter. Ich bin ganz sicher, die 9 Juden, sie sind glücklich gewesen über ihre Rettung, über ihre Reinigung. Aber das hat kein Glauben bei ihnen bewirkt. Und das hat sich darin gezeigt, dass sie Gott eben keinen Dank und keine Ehre für ihre Heilung gebracht haben. Ihre Körper sind zwar gesund geworden, aber die Herzen sind unverändert geblieben. Und da kommen wir zum Vers 19, was der Herr Jesus dem einen gesagt hat, der zurückgekommen ist. Das möchte ich euch lesen. Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Also wir erfahren, dass das alles aus Glauben passiert ist, was der Samariter gemacht hat. Er ist aus Glauben den Weg gegangen, wo der Herr Jesus ihm gesagt hat. Er hat im Glauben erkannt, dass der Herr Jesus ihn geheilt hat. Und er ist im Glauben ihm zu Füßen gefallen, hat ihm gedankt und hat sich ihm unterworfen. Und der Glaube hat ihn, den verachteten Samariter, gerettet. Nicht nur vom Aussatz, sondern von der viel schlimmeren Strafe, vom ewigen Tod. Und das Wort gerettet, das wird in den allermeisten Fällen im Neuen Testament eben für mehr gebraucht, als nur gerettet von einer Krankheit. Sondern das Retten vor der Sündenschuld und vor der Strafe vor der Sünde, vor der Tod ist. Wir sind errettet vom ewigen Tod. Wir kommen nicht im Zorn Gottes. Und so ist das gerettet auch hier in diesem Vers gemeint. Wir können sicher sein, dass der Samariter im Glauben erkannt hat, dass ihn der Herr Jesus vor einer viel schlimmeren Plage von seiner Sünde auch gereinigt hat. Und damit hat er erkannt, dass er der versprochene Retter ist. Und so ist der Samariter eben nicht nur äußerlich geheilt worden, am Körper, sondern eben in seinem Herzen, weil er Glauben bewiesen hat. Er hat das bekommen, was er geglaubt hat. Und der Herr Jesus hat den Glauben anerkannt. Er hat ihn entlassen. Das Wort «geh hin», das könnte im übertragenen Sinn auch für den Wandel, für die Lebensführung stehen. Der Mann soll mit dem Wissen, dass sein Glaube ihn gerettet hat, sein weiteres Leben führen. Weiterleben. Und die Aussage, dein Glaube hat dich gerettet, auch dem bin ich nachgegangen. Wo finden wir das noch in der Evangelie? Man findet es immer mal wieder. Aber auch da auffallend. Der Herr Jesus hat das eigentlich ausschließlich Verachteten zugesprochen. Einem Blinden. Einer Sünderin. Einer unreinen Frau. Oder da einem Aussätzigen. Das sind nicht die Grossen von der damaligen Zeit, die das erfahren haben. Die 9 Juden, sie haben körperlich Heilung erfahren, aber nicht innerliche Errettung. Und das ist ganz offensichtlich nicht das Gleiche. Die innerliche Heilung, die kommt nur durch den Glauben. Was für ein Wort vom Herr Jesus. Dein Glaube hat dich gerettet. Und das gilt bis heute allen, die sich im Glauben an Herr Jesus wenden. Das ist die Frage, ist das Wort, dein Glaube hat dich gerettet, als Zeugnis über dein Leben? Gehörst du zu denen, die erkannt haben, der Herr Jesus ist der Retter von der schlimmsten Krankheit von meinem Leben, nämlich von der Sünde? Und damit kommen wir noch zu einer letzten Anwendung, zu einem letzten Aspekt von dieser Geschichte. Der Aussatz ist nämlich in der Bibel sehr oft das Bild für die Sünde. All die Kennzeichen von Aussatz gelten genau gleich auch für die Sünde. Sie macht den ganzen Mensch unrein. Das Wort unrein steht in beiden Fällen über dem ganzen Leben. Und genau wie der Aussatz fängt die Sünde im ganz Kleinen an und frisst dann um sich, bis sie den ganzen Mensch einnimmt. Eine Sünde führt zur nächsten. Wer gestohlen hat, wird nicht selten als nächstes lügen, weil er das abstreiten tut, was er gemacht hat, und so weiter. Man könnte die Ketten beliebig weiterführen. Der Mensch geht kaputt an seiner eigenen Sünde. Sünde ist das, was der Mensch entstellt. Es ist die abscheulichste Krankheit, schlimmer als der Aussatz. Und vor allem die Sünde ist unheilbar. Heute können die Ärzte vieles heilen. Aber ich habe noch keinen Arzt getroffen, der einen anderen Menschen heilen kann von der Sünde. Es kann kein Mensch den anderen reinmachen von der Sünde. Man könnte es auch nicht selber machen. Ich kann mich auch nicht heilen von der Sünde. Und darum führt die Sünde immer zum Tod, genau wie der Aussatz damals. Und nochmal etwas. Sünde verhindert wie der Aussatz Gemeinschaft mit Gott und auch echte Gemeinschaft mit seiner Gemeinde. Die Sünde macht, dass wir als Unreine fern von Gott bleiben müssen. Also sie trennt von Gott. Wer eine Bibelstelle dazu möchte aufschreiben, ist Jesaja 59, Vers 2. Wichtiger Vers auch über diese Tatsache. Und noch ein Gedanke. Die Sünde ist hoch ansteckend für alle rundherum. Genau wie der Aussatz. Wer sich in die Gesellschaft der Sünder begibt, wird sehr schnell angesteckt. Gleich zu denken, gleich zu reden, gleich zu handeln. Ja, und die schreckliche Krankheit, die ist eine Realität, das ist bis heute so. Aber für das ist der Herr Jesus gekommen. Genau wie er damals der Einzige war, der Menschen hat können vom Aussatz reinmachen konnte, kann er auch heute noch als Einzige Menschen von dieser viel grösseren Plage, von der eigenen Sünde, reinmachen. Wenn Menschen eine Aussetzung berührt haben, dann sind sie auch unrein geworden, angesteckt. Aber wenn der Herr Jesus sie berührt hat, dann sind sie rein geworden. Ist das nicht ein interessantes Bild? Nur der Herr Jesus kann Gemeinschaft mit Gott wieder möglich machen. Nur er kann das sichere Todesurteil vom Menschen abwenden. Weil er selber für Sünder gestorben ist, am Kreuz auf Golgatha. Und darum ist Heilung von dieser schrecklichen Krankheit, von der Sünde möglich. Aber es gibt einen Unterschied, oder es gibt vielleicht noch mehr, aber ein Unterschied ist mir wichtig geworden zwischen der Sünde und dem Aussatz. Der Aussatz hat nur einen kleinen Teil vom Volk gehabt, ein paar wenige. Vielleicht mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber nie das ganze Volk. Aber von der Krankheit, von der Sünde, ist jeder einzelne Mensch befallen. Ohne Ausnahme, auch du und ich. Ich möchte uns das vorlesen aus dem Römerbrief, Römer Kapitel 3, Vers 23 bis 25. Da steht, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Also da erfahren wir auch den Weg zu der Reinigung. Sie geschieht allein durch das Werk vom Herrn Jesus. Er hat die Reinigung von unseren Sünden vollbracht. Und sie wird wirksam durch was? Durch den Glauben. Also wer wird rein? Die glauben. Die erkennen, nur der Herr Jesus kann da noch helfen. Nur er kann uns rein und gerecht vor Gott machen. Und nur wer das erkennt, dass er selber wie ein Aussätziger keine Hoffnung auf Reinigung hat. Und nur wer sich dann im Glauben an Herr Jesus wendet und ihn bittet, dass er ihn reinigt von dieser tödlichen Krankheit, von der eigenen Sünde, nur der wird gereinigt und als Volk davon auch gerettet und gerecht vor Gott werden. Ich lese uns auch hier ein ganz bekanntes Wort aus der Bibel vor, aus dem 1. Johannesbrief, 1, Vers 9. Unbedingt auswendig lernen, ganz ein wichtiger Vers, wo es auch um das Reinigung geht, von allen Sünden. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also uns ist vergeben, wir werden gereinigt durch das Blut vom Herrn Jesus, von dem, der uns wirklich verunreinigt. Er heilt unsere Herzen, wenn wir gegen ihn gesündigt haben und ihn um Erbarmen anrufen. Die Jesaja sagt, sogar wenn unsere Sünden blutrot wären, unser ganzes Leben verschmutzt wäre, so möchte er uns weisser, reiner als Schnee. Und in Jesaja 53, Vers 5, dort steht folgendes Wort: Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und auch dafür dürfen wir dem Herr Jesus immer wieder danken. Danke für die Errettung, für die Reinigung von dieser hässlichsten von allen Krankheiten, von unserer eigenen Sünde. Ja, damit kommen wir zum Schluss. Ich möchte die wichtigsten Punkte der Geschichte nochmal mit kurzen Sätzen zusammenfassen. Erstens, wir dürfen wie die Aussätzigen den Herr Jesus anrufen in unserer Not. Zweitens, gehorsam im Glauben und Gottes Hilfe, das geht oft Hand in Hand. Dann drittens, Dankbarkeit ehrt Gott und Dankbarkeit unterwirft sich Gott. Nur ist es leider so, dass 9 von 10 Danken und Unterwerfen heute vergessen haben, wenn sie Gottes Hilfe erfahren. Und der vierte Satz, der Glaube rettet. Nicht nur von diesen körperlichen Beschwerden, die wir gelesen haben, sondern eben vom wahren Übel, von der tödlichen Krankheit, von der Sünde. Und als Lernvers schlägt unser Lehrmittel genau unseren Monatsvers vor. Ich nehme an, der Richard hat ihn auch darum ausgewählt. Das passt sehr gut. Und wir wollen den Vers auch miteinander lesen. Schlagen wir doch auf, Psalm 103, Vers 2. Dass wir es gerade miteinander können lesen. Dann würden wir gerade laut das lesen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Probieren wir es doch mal auswendig zu sagen. Tun wir mal die Bibel zu. Ich tue den ersten Teil vorsagen, dann sagen wir es miteinander. Lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, überlegen wir uns doch im Laufe dieser Woche mal, was, wie wir den Herr Jesus erfahren haben, als unseren Helfer, als unseren Heiler, als unseren Retter. Und dann wollen wir ihm doch danken, ihn loben. Vielleicht können wir lernen, wenigstens für diese Woche ein bisschen weniger vergesslich zu sein, auch im Danken. Ja, ich möchte noch beten zum Schluss. Herr Jesus, danke vielmals für die Geschichte aus deinem Wort, die wir haben anschauen. Ja, für das Beispiel vom Glauben, wo uns gerade der verachtete Samariter da gibt. Ein Glauben, der bittet, ein Glauben, der folgt, ein Glauben, der dankt und ein Glauben, der rettet. Ja, danke vielmals, dass wir das sehen dürfen, auch in dem Leben von dem Mann. Und dass es auch uns gegeben ist als Bild, wo wir davon lernen können. Ich möchte dich bitten, dass ja, du auch schenkst, dass jedes von uns auch den rettenden, lebendigen Glauben darf haben. Auch unsere Kinder und Teenager, aber bis zum Ältesten. Und dass wir in dem auch dürfen wachsen. Dass wir auch dürfen wachsen in der Dankbarkeit, im Drahtdenken, was du uns Gutes da hast. Ja, und so bitten wir um deinen Segen, auch noch für den heutigen Tag, für unsere Gemeinschaft. Ja, und wir danken dir auch für die Verheißung, dass du bald wiederkommen wirst, dein Reich wirst aufrichten. Und hilf uns, dass wir uns gut vorbereiten können auf den Moment, wenn es so weit sein wird. Amen. Singen wir doch nochmal den Kanon vom Lied 179, Lobe den Herrn, meine Seele. Einfach der Refrain. singen wir ihn doch zweimal durch mit freiem Einsatz.
Danke vielmals, Yves. Ich bin daran erinnert worden, dass so viele Menschen immer wieder hören ich da so sagen, ja, wünsche ich gute Gesundheit. Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Das ist wahr. Eine Gesundheit ist ein riesengroßes Geschenk, wenn wir gesund sein dürfen. Und doch, was nützt uns gesund sein? Was nützt dem Menschen Gesundheit, wenn sein Leben dem Verderben entgegengeht, der dich erlöst hat von allem Verderben? Wir dürfen nicht nur heilig erleben, erfahren bei unserem Gott, manchmal schon nicht. Manchmal braucht Gott Krankheit, damit er uns bearbeiten kann. Aber das Wichtigste ist, dass wir gerettet sein dürfen, dass wir ihn kennen dürfen. Und das ist der höchste Punkt, der wichtigste Punkt von Dankbarkeit. Wir kennen den, der Menschen errettet in alle Ewigkeit. Wir selber dürfen durch den Glauben Kind Gottes sein. Wir wollen uns so immer wieder freuen darauf, dass er so nach ist. Wir wissen, dass die Zeit sehr weit fortgeschritten ist. Sein Wiederkommen ist sehr nach. Und das führt auch immer wieder dazu, es geht uns vielleicht allen ab und zu so, dass wir uns sehnen nach unserem Herr, dass wir ihn dürfen sehen. So wie die Männer, die gesund wurden, haben ihn als Mensch gesehen. Wir dürfen ihn schon gleich als erhabenen, erhöhten, verherrlichten Gott und Mensch Jesus Christus sehen. Das ist meine feste Überzeugung und ebenfalls feste Überzeugung, dass die Zeit sehr kurz wird sein, bis das der Fall ist. Lasst uns das Lied 130 noch singen, wo das ein bisschen ausdrückt. Ich möchte heilen. Ich möchte noch ein paar Versen lesen aus dem Psalm 103. Wir stehen doch auf dazu. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der Sohn Gottes bist, Mensch geworden. Und uns hast der Vater in seinem ganzen Wesen, in seiner Fülle offenbart. Durch dich, Jesus Christus, können wir Gott kennen, ihn erkennen, sein Wesen kennen und wissen um die grosse Barmherzigkeit, Gnade und Güte. Und wir danken dir, Herr, dass du hast zahlt für alle unsere Sünde, für alle unsere Übertretungen, für das, unseren Aussatz, für das Verderben, das uns auf ewig von Gott trennen wird. Und dass wir dürfen durch dich Gott unseren Vater nennen. Dass wir dürfen einen himmlischen Vater haben, dass wir dürfen Kind von Gott sein. Wir loben und preisen dich da dafür. Das ist bei weitem das grösste Geschenk, das wir kennen in unserem Leben. Gnade von Gott, der Lösung durch Jesus Christus, das ewige Leben und der Lösung aus dem Verderben. Wir danken dir, treuer Herr, auch für das, die Geschichte, die Begebenheit von den Aussetzungen. Ja, hilf, dass es uns weiter nachgeht, dass wir daran denken, dass wir in allem dir den Dank geben, dass wir nicht irgendetwas anderes verehren oder andere, Anbetung suchen als dich allein. Hilf, dass wir dass das unseren Alltag widerspiegeln kann, dass du unser Gott bist, dass wir in allem in erster Linie zuerst zu dir kommen, an dich denken, uns an dich wenden und dir danken, Herr. Segne du es jedes, bewahr, behüte du, hilf du in den Entscheidungen, die vor uns stehen, in den kleinen und grossen Schritten. Wir befehlen es dir an und wir wissen, Herr, dass deine Wege immer die besten sind. Amen.